Kameramanns gehört. Ich wiederhole das vielleicht auch nochmal vor laufender Kamera. Ganz viele von Ihnen nutzen ja insbesondere donnerstags das Angebot, die Vorlesung im Internet zu schauen, statt hier vor Ort zu sein. Und das Angebot war gerade, wenn Sie irgendwelche Korrekturen haben, wenn Sie Lob haben, wenn Sie Kritik haben, wenn Sie bei der Kameraführung sagen würden, ich brauche mehr Zoom an die Tafel, ich brauche mehr Zoom auf den Professor, ich brauche mehr Zoom aus dem Fenster raus. Nein, also wenn Sie da, ist natürlich ernst gemeint, wenn Sie da Lob haben oder Kritik, melden Sie das ruhig weiter, entweder an mich, dann geben wir das weiter oder auch ruhig gerne direkt an das Studium Digitale Team. Ist das oder schauen Sie gerade fragend an? Ja, also die E-Mails und die Kontaktadressen finden Sie auf den Seiten, wo Sie auch das Vorlesungsvideo finden. Ja, ansonsten haben wir in dieser Vorlesung beschäftigen wir uns mit der numerischen Lösung von Differentialgleichungen. Das heißt, wir haben gesehen, dass man Naturgesetze oft schreiben kann als Differentialgleichung. Wir haben gewisse Größen, die wir messen können, die sich mit der Zeit verändern. Und diese Größen kennen, und dann können wir das Naturgesetz so ausdrücken, dass wir die Änderungsrate der Größe kennen als Funktion von allen möglichen anderen Größen. Also gewisse Größen, stellen Sie sich vor, Dinge wie die Geschwindigkeit, wirkt als Änderung auf die Größe Ort, wo wir gerade sind. Oder wir haben in der chemischen Reaktion, wie viele Moleküle da sind von gewissen Stoffen, wirkt, weil die miteinander reagieren, wirkt das als Änderungsrate auf die chemische Konzentration von anderen Molekülen. Das heißt, typischerweise schreiben wir uns Differentialgleichungen in so einer Form y' gleich f von x, y von x, also ein Anfangswertproblem, eine Änderungsrate von unseren Größen, alle zusammengefasst in einen Vektor y, ergibt sich aus dem Zeitpunkt vielleicht, wo wir gerade sind, x, und aller anderen Größen zu diesem Zeitpunkt x. Das Ganze mit irgendeinem Anfangswert y von a gleich y0. Und wir haben schon erste Methoden kennengelernt, wie wir das Ganze lösen können. Eine sehr naheliegende Methode, die auch von Ingenieuren, von Anwendern so das Erste ist, was die nehmen würden, wäre zu sagen, na gut, wenn ich zum jetzigen Zeitpunkt meine Größen kenne, dann kenne ich zum jetzigen Zeitpunkt meine Änderungsrate. Also ich weiß jetzt im Moment, so wie die chemischen Moleküle, so viele Konzentrationen, wie ich da habe, müssten von der und der Chemikalie pro Sekunde so und so viel Stück neu entstehen und von der anderen Chemikalie so und so viel Mol vielleicht jetzt pro Sekunde vernichtet werden. Dann ist der naheliegendste Ansatz zu sagen, okay, dann nehme ich diese Änderungsrate an für eine Sekunde, eine Stunde, einen Tag, für eine gewisse Zeit und sage, okay, in dieser einen Sekunde ist jetzt eben so viel entstanden oder so viel vernichtet worden. Das heißt, ich friere diese Größen, die hier drinstehen, die sich eigentlich innerhalb des eines Tages ja noch weiter verändert hätten oder innerhalb der einen Sekunde weiter verändert hätte, die friere ich für einen gewissen Zeitraum ein und sage, für einen gewissen Zeitraum nehme ich an, diese Änderungsrate ist konstant und ich einfach das, was ich heute habe. Rechne damit meine Größen morgen aus und morgen gucke ich dann wieder, was hätte ich dann morgen für eine Änderungsrate, rechne damit meine Änderungsrate morgen aus und nehme mit dieser Änderungsrate mal einen Tag, rechne ich entsprechend die Konzentrationen am Übermorgen aus und so weiter. Und was dabei rauskommt, ist gerade das explizite Euler-Verfahren, was Sie auch so interpretieren können, wenn Sie im Richtungsfeld eine Differentialgleichung zeichnerisch lösen möchten, dann nehmen Sie sich an den Punkt, wo Sie gerade sind, nehmen sich da die Steigung, machen damit einen Zeitschritt, gucken dann wieder nach der Steigung, machen wieder einen Zeitschritt und so weiter. Und dann haben wir uns am Dienstag schon motiviert, wenn wir die Steigung so wählen, dass die im linken Randpunkt richtig ist, könnten wir die auch anders wählen. Wir könnten die auch so wählen, dass die im rechten Randpunkt richtig ist. Wir könnten die so wählen, dass die im Mittelpunkt richtig ist. Wir könnten sie so wählen, dass die Kombination aus linken und rechten Randpunkt vielleicht noch mit dem Mittelpunkt die richtige ist. Das heißt, eine allgemeine Methode könnte daraus bestehen, dass wir ganz, ganz viele Steigungen im Richtungsfeld suchen. Also wenn wir die Änderung nicht einfach sagen, von heute auf morgen nehmen wir die Änderungsrate jetzt an, sondern ich nehme mir ganz viele Änderungsraten, die zwischen heute und morgen entstehen könnten. Also ich setze für x ganz viele Werte zwischen heute und morgen ein, für y von x ganz viele Approximationen an das y zwischen heute und morgen und nehme dann irgendein gewichtetes Mittel über diese Änderungsraten und rechne mit dieser gewichteten, gemittelten Änderungsrate, damit rechne ich die Konzentration morgen aus. Und die Hoffnung wäre, dass die Verfahren, die da rauskommen, wenn ich irgendwelche gewichteten Mittel über die Änderungsraten nehme, dass die dann vielleicht etwas schneller konvergieren, dass die etwas besser sind, die numerischen Verfahren, als wenn ich einfach naiv die Änderungsrate jetzt nehme für einen Tag. Dafür müssen wir entsprechend die Verfahren untersuchen, müssen uns überlegen, wie können wir da, also haben wir da überhaupt Konvergenz, wie schnell haben wir Konvergenz, was sind da vernünftige Begriffe, um zu sagen, dass eine Methode gut ist oder besser ist als eine andere Methode. Und dafür haben wir schon begonnen, erstmal eine Generalvoraussetzung einzuführen. Wir machen das nämlich ähnlich wie bei Picandelin-Deleuze. Führen wir alle Beweise erstmal unter einer Annahme, die viel zu unrealistisch ist für die Praxis, aber die uns helfen wird, die Beweise zu führen. Und wenn wir die Beweise geführt haben unter dieser unrealistischen Generalannahme, dann können wir die Ergebnisse ganz, ganz einfach auch übertragen für den Fall, dass es ohne die Generalannahme gilt. Das heißt, wir haben in dieser Vorlesung haben wir didaktisch gesehen zwei Bürden, die wir tragen während der nächsten Wochen. Wir haben die eine Bürde, dass wir implizite Verfahren immer mitbehandeln, dass wir also probieren, irgendwelche Steigungen so zu sammeln, dass sie am Ende richtig sind, wenn wir die Lösung dann eingemalt haben, was erstmal nach einer sehr dämlichen und unpraktikablen Idee aussieht. Das ist eine Bürde, die wir mit uns tragen, wo ich an Sie appellieren muss, dass die später geheilt wird und dass Sie später sehen werden, dass das tatsächlich Sinn macht. Die zweite Bürde, die wir tragen werden, ist diese Generalvoraussetzung, dass wir nämlich alle Methoden erstmal untersuchen unter einer Voraussetzung, die in der Praxis sowieso nie erfüllt ist. Und auch an der Stelle muss ich Sie quasi bitten, mir für ein paar Wochen zu vertrauen, dass wir alles, was wir da bewiesen haben, dann auch zeigen können für den Fall, der wirklich praxisrelevant ist. Und damit Sie mir da nicht komplett vertrauen müssen, haben wir zumindest so ein bisschen Motivation. Für die impliziten Verfahren haben Sie auf dem aktuellen Übungsblatt einen Pendel, wo Sie einfach mal sehen, dass implizite Verfahren bei bestimmten Problemen einfach viel, viel besser funktionieren numerisch als explizite Verfahren, auch wenn wir an der Stelle noch nicht begründen können, warum. Bei der Generalvoraussetzung erinnern Sie sich bitte an den Beweis von Picard-Lindelöf, wo das geklappt hat. Picard-Lindelöf erst zu zeigen unter globaler Lipschitz-Stetigkeitsannahme und daraus konnte man dann mit diesem Abschneiderargument folgern, dass es auch unter lokal-Lipschitz-Stetigkeit geht. Das heißt, damit können Sie mir dann hoffentlich genug Vertrauen aufbringen, dass Sie diese beiden Bürden mit mir tragen, dass Sie dann wirklich geheilt haben. Ja, also wir werden uns angucken, das Ganze, wir setzen voraus, Generalvoraussetzung, F ist beliebig oft differenzierbar, damit automatisch beliebig oft stetig differenzierbar. Das heißt, in allen Variablen, das kriegt ja ein x und die Komponenten von y, in allen Variablen sollen alle partiellen Ableitungen sollen existieren, stetig sein, beliebig hoher Ordnung. Und noch mehr, das ist noch nicht unrealistisch, das ist noch sehr realistisch. Das Unrealistische ist jetzt, dass wir annehmen, dass das f und alle partiellen Ableitungen, egal wie gebildet, dass die alle beschränkt sind. Das heißt, alle f und alle partiellen Ableitungen sollen beschränkt sein. Und mit alle partiellen Ableitungen meine ich wirklich alle, also beliebige Kombinationen von x- und y-Variablen beliebiger Ordnung und das f selber. Wir nehmen an, dass das alles beschränkt ist. Ich schreibe das vielleicht einmal auch noch wirklich sauber mathematisch auf. Das heißt also, für jeden partielle Ableitung, wenn wir die mischen, dann kann man es immer besonders einfach schreiben mit Multi-Indizes. Die kennen Sie, die Notation sicherlich aus der Analysis. Also wenn wir sagen, wir nehmen uns einen Multi-Index, also wir sammeln verschiedene Indizes, verschiedene natürliche Zahlen in einen Tupel rein, dann können wir da drin sammeln, wie oft wir nach x ableiten wollen, Alpha x, wie oft wir nach y1 ableiten wollen und wie oft wir nach yd ableiten wollen. Das wären also jeweils natürliche Zahlen und auch 0, wenn wir gar nicht danach ableiten, und zwar d plus ein Stück, weil wir d Komponenten in y haben, eine Komponente in x. Und dann sagt diese Behauptung, wann immer wir uns so eine Kombination vorgeben, wie oft wir nach welchen Variablen ableiten wollen, existiert eine Konstante c Alpha, so dass, wenn wir das f ableiten, ja, insgesamt Betrag Alpha mal, als Betrag von so einem Multi-Index definiert man sich die Summe der einzelnen Einträge. Also Betrag Alpha wäre, wenn ich hier Alpha x gleich 3 habe, Alpha y 1 gleich 1, heißt das 3 mal nach x abgeleitet, 1 nach y 1 abgeleitet. Betrag Alpha wäre entsprechend, wie oft wir insgesamt abgeleitet haben. Und dann leiten wir also ab Alpha x mal nach dem dx Alpha. Alpha y1 mal nach dem y1 bis Alpha yd mal nach dem yd, unsere Funktion f von xy. Das heißt, hier haben wir irgendeine partielle Ableitung nach irgendwelchen Kombinationen von x und den ganzen Komponenten von y. Und die Voraussetzung ist, dass das dann kleiner gleich ist einer Konstante, die nur davon abhängt, nach was wir abgeleitet haben. Also wir haben keine Konstante, die für alle Ableitungen gilt. Es kann durchaus sein, dass die tausendste Ableitung durch 1000 beschränkt ist, die 2000ste Ableitung durch 2000 und so weiter. Aber für jede feste Anzahl von Ableitungen gibt es eine Konstante, die dann gelten soll für alle x in a, b, y. im r hoch d. Und das ist offensichtlich völlig unrealistisch. Also schon bei der stetigen Verzinsung y' gleich r mal y ist das offensichtlich nicht erfüllt, weil das f da nicht beschränkt ist. Bei den Beispielen, die wir hatten mit den Populationsmodellen, hatten wir Beispiele, wo wir sowas hatten mit y' gleich irgendwas mit y², ist die Ableitung auch noch unbeschränkt. Also dementsprechend werden Sie in der Praxis nicht viele Beispiele finden, wo diese Generalvoraussetzung überhaupt erfüllt ist. Aber wie bei Picard-Lindelöf wird uns das egal sein, weil die Lösung, wenn die am Ende da ist, also wenn wir eine Lösung haben, dann erreicht die Lösung eh nur gewisse y-Werte. Das heißt, so wenn wir C unendlich sind, hätten wir eine lokale Beschränktheit, hätten wir diese Beschränktheit auf jedem Kompaktum. Und außerhalb des Kompaktums kommt die Lösung sowieso nicht hin. Das heißt, wenn wir etwas beweisen können unter dieser unrealistischen Annahme, dann können wir typischerweise auch etwas beweisen für die realistische Annahme, dass wir mit C unendlich sind. Und das Argument wird immer sein, die Lösung sieht den Teil außen gar nicht. Das heißt, ob wir sagen, die Natur sieht so aus, dass meine stetige Verzinsung y' gleich r mal y ist. Oder ob mein Gesetz wäre, ich kriege auf meinen Betrag, den ich bei der Bank lagere, kriege ich irgendwie 5% Zinsen. Das könnte ich annehmen als Naturgesetz, aber ich könnte genauso gut annehmen, ich kriege bei der Bank 5% Zinsen, so lange, bis ich mehr habe als 700 Billionen Euro und ab dem Moment kriege ich nichts mehr an Zinsen. Das hätte für mich in der Praxis überhaupt gar keine Auswirkung, das Gesetz so abzuändern. Das heißt, wenn wir die Beweise führen können unter dieser Annahme, ab 700 Billionen Euro gibt es keine Zinsen mehr, dann können wir damit genau dieselben Vorhersagen machen und die numerischen Verfahren sind genauso gut. Und mit dieser Idee werden wir später einen Abschnitt machen, was gilt ohne Generalvoraussetzung und alle Ergebnisse, die wir jetzt herleiten, auch auf den Fall übertragen können. Ja, zwei Folgerungen, die wir hauptsächlich brauchen werden aus der Generalvoraussetzung, ist einmal die globale Lipschitz-Stetigkeit. Also wenn wir annehmen, dass diese Generalvoraussetzung erfüllt ist, dann haben wir, wie in Lemma 112, da hatten wir das ja ausführlich bewiesen, dass ein L größer 0 existiert. Ja, wenn ich alle partiellen Ableitungen beschränken kann, dann kann ich insbesondere alle ersten Ableitungen nach den y-Komponenten beschränken. An der Stelle sollte ich noch sauber sein. Das f, halten Sie mal vor Augen, das f, was ich hier habe, ist ein Vektor. Das heißt, wenn ich hier schreibe den Betrag, das machen wir in der Vorlesung, nennen wir das typischerweise entweder die Euklid-Norm, oder aber ich sollte an der Stelle noch einführen, das i ist noch nicht weg, i gleich 1 bis d. Also es ist jede Komponente von f, alle partiellen Ableitungen jeder Komponente von f sind beschränkt entsprechend des Alpha. Ja, müssen wir nicht, es sind nur endlich viele i, dann können wir auch gleich das ein Alpha wählen, das ist für alles geht. Ja, insbesondere sind alle ersten Ableitungen von allen Komponenten beschränkt. Das sind gerade die Einträge in der Jacobi-Matrix von f nach y. Das heißt, wir können sagen, die Jacobi-Matrix f nach y, hat man in Lemma 112 ja eingeführt, die ist komponentenweise beschränkt und da alle Normen auf dem endlich-dimensionalen Äquivalent sind, in jeder Norm beschränkt und zum Beispiel in der Frobenius-Norm alle Einträge einfach quadratisch aufsummiert. In der ist die beschränkt kleiner gleich L für alle xy in AB Kreuz RD. Und das bedeutet, in Lemma 112 hatten wir das bewiesen, dass wenn das gilt auf irgendeinem Kompaktum, dass wir dann Lipschitz-Stetigkeit haben auf dem Kompaktum. Und entsprechend gilt das Ganze natürlich auch mit demselben Argument global, wenn wir diese Aussage hier haben, auf irgendeiner Menge, auf der Menge ganz R hoch D, dann haben wir entsprechend auch überall das f von xz minus f von xy, das können wir mit dem mehrdimensionalen Mittelwertsatz und schreiben, als das Integral über die Jacobi-Matrix xy plus t mal z minus y dt integriert von 0 bis 1. Und hier fehlt mir noch die innere Ableitung z minus y dt. Und dann können Sie die Euklid-Norm reinziehen, aufteilen. Die Euklid-Norm ist verträglich mit der Frobenius-Norm von der Matrix mal Euklid-Norm z minus y. Kriegen Sie entsprechend raus, kleiner gleich L mal z minus y. Und das bedeutet, wenn unsere Generalvoraussetzung erfüllt ist, dann sind wir global Lipschitz-stetig. Das heißt, dann gilt Picard-Lindelöf und das heißt, wir haben immer eine eindeutige Existenz von der Lösung, stetige Abhängigkeit der Lösung von den Anfangswerten. Also daraus folgt global Lipschitz-stetig. Glaub, Bale, Lipschitz, Stetigkeit. Und das heißt, unser Anfangswertproblem ist eindeutig lösbar. Und Lösung hängt stabil. Erinnern sich an den letzten Satz, den wir am Dienstag noch bewiesen haben. Wenn Sie den Anfangswert ein bisschen ändern, ändert sich die Lösung entsprechend auch nur ein bisschen von Anfangswert ab. Ja, also von daher ist alles gut für die Generalvoraussetzung. Dafür hätten wir aber noch nicht so viel voraussetzen müssen. Dafür hätte es gereicht, vorauszusetzen, dass die Ableitungen alle beschränkt sind, also die ersten Ableitungen der Komponenten von f nach y alle beschränkt sind. Es gibt noch eine zweite wichtige Folgerung, was nämlich ebenfalls folgt aus der Generalvoraussetzung. Also außerdem gilt für jedes f, das die Generalvoraussetzung erfüllt, dann ist nämlich nicht nur die Ableitung beschränkt, sondern es ist auch die Lösung beschränkt, die rauskommt. Das ist erstmal trivial, die Lösung ist stetig auf einem kompakten Intervall. Und die Ableitung der Lösung, die ist ebenfalls beschränkt. Das ist nicht mehr ganz trivial, weil auf der rechten Seite steht hier das y mit drin. Das heißt, aber wenn das f beschränkt ist, dann heißt das, das y' ist einfach kleiner gleich dem, was das f einfach schlimmstenfalls ist, über alle x und alle Werte, die y annehmen können. Das heißt, wenn das f beschränkt ist, ist das y' beschränkt. Und jetzt können Sie eine relativ einfache, aber formal schwierige, da müssen wir zumindest eine gute Schreibweise für einführen, Induktion führen und zeigen, dass tatsächlich, wenn alle Ableitungen von f beschränkt sind, dass dann auch alle Ableitungen von y beschränkt sein müssen. Ich möchte das mit Ihnen nur Handwaving machen, wie man das Ganze beweisen könnte. Das Problem ist, wir müssten ansonsten eine Schreibweise einführen, die uns ermöglicht, die höheren Ableitungen von f schön zu schreiben. Also wenn Sie sich angucken, f als Funktion von y, dann ist das eine Funktion, die geht von dem r hoch d in den r hoch d. Ableitung, wissen Sie, ist immer die beste lineare Approximation an so eine Funktion. Das heißt, die Ableitung wäre etwa zu jedem Entwicklungspunkt. Das heißt, die Ableitung wäre etwas, die geht vom r hoch d in die Menge der linearen Abbildung vom r hoch d nach dem r hoch d. Das heißt, die Ableitung von f, deswegen schreiben wir es als Jacobi-Matrix, ist etwas, was von r hoch d geht in die d kreuz d-Matrizen. Die zweite Ableitung von f, die wäre etwas, die geht vom r hoch d in die Menge der linearen Abbildung vom r hoch d in den r hoch d kreuz d. Das heißt, das wäre etwas, was zwei Vektoren bekommt, zwei Vektoren aus dem R hoch D bekommt und daraus einen Vektor im R hoch D macht. Entsprechend die dritte Ableitung wäre wiederum das Ganze weitergeschachtelt, können Sie schreiben als etwas, was insgesamt drei Vektoren aus dem R hoch D bekommt und daraus wieder einen Vektor in dem R hoch D gemacht. Das heißt, Sie müssen solche bilinearen, trilinearen Abbildungen, die vektorwertig sind, einführen. Man kann das mit Tensoren, kann man das relativ gut schreiben, aber Sie müssten diese Schreibweise einführen, damit Sie beliebig hohe Ableitungen von f hinschreiben können. Die brauchen wir in dieser Vorlesung nie, deswegen möchte ich mich vor dieser Schreibweise gerne drücken. Aber wenn Sie das gemacht haben, glauben Sie mir, glaube ich, Handwaving. Wenn Sie sich vorstellen, Sie haben hier das y' von x, also dass das beschränkt ist, wenn das f beschränkt ist, glauben Sie mir. Wenn Sie jetzt y2' ausrechnen, können Sie das machen, indem Sie das im Anfangswertproblem die Differentialgleichung ableiten. Kriegen Sie raus, y2' ist die Ableitung von f mal innere Ableitung, wo bis zu y' drin vorkommen kann. Das heißt, was Sie kriegen, sind Anwendungen von Ableitungen von f auf Ableitung von y bis zur ersten Ordnung, eins weniger als das, die Sie ausgerechnet haben. Und dann vielleicht noch irgendwelche Summen und Produkte dazu aus Kettenregel und Produktregeln. Yn mal abgeleitet, können Sie entsprechend schreiben als das f, irgendwie ganz, ganz oft mal abgeleitet und dann irgendwelche Kombinationen von Anwendungen von f auf Ableitung von y bis zur n minus ersten Ordnung, vielleicht noch irgendwelche Summen und Produkte dabei. Das heißt aber, Sie kriegen einen Ausdruck, der ist zusammengesetzt aus Dingen, die alle beschränkt sind, weil die höchstens y bis zur n minus ersten Ordnung enthalten. Das heißt, wenn Sie schon wissen, y ist bis zur n minus ersten Ordnung abgeleitet beschränkt, f ist in jeder Ableitung beschränkt, ist damit auch jede dieser langen, immer länger werdenden Kombinationen beschränkt. Das heißt, auf die Art und Weise kriegen Sie raus, dass y ist auch in der n-ten Ableitung beschränkt. Man nennt solche Argumente auch Bootstrap-Algorithmen für Steigbügel, weil sie immer, wenn sie wissen, weil sie quasi immer eine Stufe höher kommen. Wenn sie wissen, dass y ist, also wir wissen, kriegen daraus y' ist beschränkt. Wenn wir dann y2' ausrechnen, taucht dann irgendwas mit y' aus. Da sie aber schon wissen, dass y' beschränkt ist, kriegen sie damit raus, dass y2' auch beschränkt ist, damit dass y3' auch beschränkt ist und so weiter. Das möchte ich gerne mit außerdem gilt für jedes, machen wir es als außerdem kann man zeigen, dem, was ich eben gerade Handwaving erklärt habe, dass für jedes f, das die Generalvoraussetzung erfüllt, die Lösung ja erstmal unendlich oft differenzierbar ist. Das müssen wir erstmal sagen. Mit genau demselben Argument, also wenn ein Strich existiert und gleich diesem Ding ist, dann können Sie den Ausdruck, der da rechts steht, den können Sie nach x ableiten. Mit Kettenregel, der ist der differenzierbar, weil das y, was da drin steht, differenzierbar ist. Dann existiert also y2', dann können Sie den Ausdruck, der da rechts steht, aber auch zweimal ableiten, dann existiert y3' und so weiter. Und dann ist alles, sind diese Ausdrücke immer zusammengesetzt aus beschränkten Funktionen. Das heißt, die Lösung y unendlich differenzierbar ist und Konstanten ck größer 0, k in n 0 existieren, sodass das Supremum von yk von x kleiner gleich ck ist für alle x in ab. Wobei y die Lösung ist von y' von x gleich f von x, y von x mit beliebigem Anfangswert y von a gleich y0. Und tatsächlich gilt noch ein bisschen mehr. Das werden wir später bei Fehlerabschätzungen brauchen. Also im Moment hätten wir haben Konstanten, also wir haben die rechte Seite, die ist festgehalten. Also die Konstanten werden von der rechten Seite abhängen. Aber wenn die rechte Seite festgehalten ist, sind sie am besten eine Differentialgleichung. Wenn Sie die rechte Seite festhalten, kriegen Sie für jede feste Seite, kriegen Sie eine Schranke an die Ableitung von y', egal welche Lösung Sie genommen haben zu jedem Anfangswert. Das heißt, Sie kriegen eine Schranke, die hängt ab von der rechten Seite, aber die hängt nicht ab von dem Anfangswert, den Sie genommen haben. Und es gilt noch mehr. Wenn Sie sich vorstellen, Sie möchten die Differentialgleichung numerisch lösen, dann lösen wir die bis morgen, bis übermorgen, bis überübermorgen und dann lösen wir ja morgen eine neue Differentialgleichung in dem numerischen Verfahren, vielleicht mit einem etwas falschen Anfangswert. Deswegen werden wir auch immer brauchen, dass das hier gilt, nicht nur für jeden Anfangswert in A, sondern Sie könnten sich auch jeden Anfangswert vorschreiben, x0, der irgendwo zwischen A und B liegt. Das heißt, auch wenn Sie die Differentialgleichung erst zu einem späteren Zeitpunkt anfangen zu lösen, weil Sie schon mit dem numerischen Verfahren schon bis übermorgen gelaufen sind, auch dann würde natürlich einmal die Differentialgleichung erfüllt sein. Das heißt, auch mit irgendeinem Anfangswert vorgegeben, irgendwo in der Mitte des Intervalls, würde die Ableitung beschränkt sein durch dieselbe Konstante, wie wenn Sie das Anfangswertproblem am Anfang startend gelöst hätten. Und wie gesagt, ein das Argument einfach dieser Bootstrap, ja, ich mache es Ihnen nur händisch, dieser Bootstrap-Argument auf die Differentialgleichung geworfen. Y' muss existiert, es steht, ist gleich der rechten Seite. Wenn y' existiert, ist die rechte Seite differenzierbar, dann gibt es also y2', dann ist die rechte Seite auch zweimal differenzierbar, dann gibt es y3' und so weiter. Und da f beschränkt ist, ist y' beschränkt, dann ist aber die Ableitung zusammengesetzt aus f und y' ist auch beschränkt. Entsprechend höhere Ableitungen sind beschränkt. Ja, und das werden wir sehr häufig ausnutzen. Das heißt, wir wissen jetzt, wann immer wir ein Problem lösen mit einer festen rechten Seite, sind alle Lösungen dieser Differentialgleichung, egal wo wir die haben losstarten lassen, die müssen alle immer beschränkt sein. Und dann muss ich an der Stelle noch aufpassen. Ich wollte hier gerade sagen, dass das y auch beschränkt ist, aber bei dem y gibt es tatsächlich eine Besonderheit, denn das y selber, also das Argument, was ich Ihnen alle gebracht habe, das ging immer nur los bei y'. Das heißt, das y selber, das ist zwar auch immer beschränkt, weil es eine stetige Funktion ist, aber wenn ich einen Anfangswert 1000 nehme, 10.000, 1 Million, mit meinem y gibt es natürlich keine Konstante, die mir jedes y beschränkt. Also während ich die Ableitungen alle beschränkt bekomme, unabhängig davon, wo mein Anfangswert ist, ist mein y einfach nur ist beschränkt durch etwas, was durchaus von dem Anfangswert abhängen kann. Und so stimmt das Ganze dann auch. Also wenn wir mitschreiben, jetzt haben wir auch alles tatsächlich dran. Das heißt, wir wissen, unsere Lösung ist unendlich oft differenzierbar. Und für jede rechte Seite f gibt es diese Konstanten, die nur davon abhängen, wie oft ich abgeleitet habe und was mein f war. Und diese Konstanten beschränken mir alle Lösungen zu aller Anfangswerten. Ja, also unter dieser unrealistischen Annahme gucken wir uns jetzt an, was bräuchten wir denn zur Konvergenz? Und ein Begriff, der sich da sehr lohnt einzuführen, ist der sogenannte Begriff der Konsistenz. Also Abschnitt 142, Konsistenz und Konvergenz. Wir machen das naheliegende Vorgehen, überlegen wir uns erstmal das naheliegende Vorgehen, formalisieren wir das ein bisschen. Das naheliegende Vorgehen war bisher bei expliziten Euler-Verfahren, wir geben uns die Änderungsrate ein, gehen mit der Änderungsrate einen Tag, dann wiederholen wir das Ganze. Also wir haben ein Verfahren, um von heute auf morgen zu kommen, dann wenden wir dasselbe Verfahren an, um von morgen auf übermorgen zu kommen. Nutzen aus, dass die Differentialgleichung kein Gedächtnis hat. Wenn ich die Differentialgleichung zu einem Zeitpunkt kenne, kann ich die den nächsten Tag vorhersagen. Ich muss mir nicht merken, was die letzten zwei Wochen das Wetter gemacht hat. Wenn ich das perfekte Wettermodell hätte, würde es mir reichen, heute einmal zu messen. Das perfekte Planetenmodell, wenn ich die Position und Geschwindigkeit der Planeten kennen würde, könnte ich daraus alles vorhersagen. Und es wäre nicht wichtig, wo die Sonne gestern gestanden hat. Ich könnte aus der Position und der Geschwindigkeit heute alles vorhersagen. Wenn ich das Stück Kreide fallen lasse, wird Ihnen reichen. Sie müssen nicht wissen, wie ich das Stück Kreide hier hochgekriegt habe. In dem Moment, wenn ich das hier loslasse und das hat die Position und die Geschwindigkeit null, dann können Sie damit alles vorhersagen. Deswegen ist das Erste, was ich anbieten würde, dieses immer Schritt für Schritt durchzugehen. Das heißt, wir diskretisieren. Uns das Intervall AB, was eigentlich unendlich viele Punkte hat, also denken Sie wieder an diese Differentialgleichung als eine Gleichung mit unendlich vielen Unbekannten und unendlich vielen Gleichungen, dann muss die gelten für alle x in AB. Das ist das Erste, was wir machen daraus endlich viele Gleichungen, indem wir das AB statt dem Intervall AB nehmen wir endlich viele Punkte. Also wir machen das Ganze, unser kontinuierliches Problem machen wir diskret, indem wir sagen, wir wählen uns n minus 1 Punkte, a gleich x0, kleiner x1 und so weiter bis xn gleich b. Wenn wir uns nichts Besseres einfällt, nehmen wir die Äquidistanz. Wenn wir schon wissen, irgendwie zum Zeitpunkt zwischen übermorgen und überübermorgen, da wird wahrscheinlich irgendwas ganz furchtbar Wichtiges passieren, würden wir zwischen übermorgen und überübermorgen sehr viel mehr Zeitpunkte nehmen als davor und danach. Und dann starten wir vorne, also beginnend mit x0. Wo wir ja wissen, y von x0 ist y0, also zum Zeitpunkt x0 kennen wir Lösungen, versuchen wir sukzessive Punkt für Punkt Approximation yi zu bestimmen, die hoffentlich möglichst nah dran liegt, y von xi an der wahren Lösung. Und dann gibt es erstmal zwei grundsätzliche Möglichkeiten, wie wir da dran gehen können. Das eine ist das, was wir natürlicherweise schon gemacht hätten, zum Beispiel im expliziten Euler. Wir vergessen alles. Also wenn wir eine Methode haben, wir müssen erstmal irgendwie von x0 auf x1 kommen. Wenn wir dazu eine Methode haben, dann nehmen wir dieselbe Methode, um von x1 auf x2 zu kommen und so weiter. Das Ganze nennt man die sogenannten Einschrittmethoden. Die werden wir hier hauptsächlich erstmal betrachten. ESM. Verwende nur yi zur Berechnung von yi plus 1. Also wir vergessen alles, was in den vorherigen Schritten war. Das ist irgendwo kanonisch, wenn wir an die Physik denken. Ich muss nicht wissen, wie das Stück Kreide hier hochgekommen ist. Entsprechend könnte ich auch irgendwie eine Hochgeschwindigkeitskamera nehmen, wenn die hier aufnimmt, dass das Stück Kreide gerade mit der und der Geschwindigkeit durch diesen Punkt fliegt, kann ich damit alles weitere vorhersagen. Das heißt, wir brauchen die Information nicht, was in den vorherigen Zeitschritten war. Auf der anderen Seite könnte man aber auch sagen, naja, ich habe diese Punkte aber ja schon berechnet. Also wenn ich diese Einschrittmethode gemacht habe und ich habe die Lösung schon 4000 Schritte vorhergesagt, ich habe schon irgendwie mein Stück Kreide hier beim Fallen vorhergesagt. Da kommt dann ja oft irgendeine Parabel bei raus, wenn Sie das Ganze plotten würden mit der Erdbeschleunigung im einfachsten Modell. Dann kenne ich diese Parabel ja vielleicht schon an 1000 Punkten und dann wäre es ja eigentlich dämlich zu vergessen, wie es bisher war, sondern aus diesen 1000 Punkten, die ich schon berechnet habe, wenn Sie da einfach naiv ein Polynom durchgelegt hätten, dann wäre da gerade dieses Polynom zweiten Grades, nämlich die Parabel, rausgekommen. Das hätte Ihnen ja auch eine tolle Vorhersage darüber gegeben, wie es weitergeht. Das heißt, Sie könnten auch die Idee haben, aus den Iterationen, die Sie schon gemacht haben, ja so eine Art Extrapolation zu machen, wie es denn weitergeht. Und dann liegt es natürlich nahe, das vielleicht irgendwie zu verbinden. Ich weiß ja schon, wie es bisher die Physik sich entwickelt hat. Ich kenne das Naturgesetz. Eigentlich brauche ich nicht, wie es bisher war, aber ich habe es ja ausgerechnet. Ich habe es ja in meinem Computer.
Ja. Extrapoliert man damit nicht eventuell dann eher seine Fehler als das richtige Problem? Denn wenn man vorher schlecht war, wird man damit dann auch noch viel schlechter, oder?
Genau, das wäre das große Problem. Also die Frage ist, wie sich Fehler, die man vorher hatte, also das Problem des Fehleraufschaukens haben wir in beiden Methoden drin. Wir haben auch hier das Problem, dass yi, was wir berechnet haben, schon das erste y1, das stimmt ja nicht mehr genau. Das heißt, wir verwenden jetzt das etwas falsche y1, um die Lösung bei y2 auszurechnen. Das heißt, wir werden das Problem haben, schaukeln sich die Fehler nicht zu sehr auf, wenn wir das auf die Art und Weise machen. Unter Umständen noch schlimmer wird das hier. Also wenn Sie jetzt das physikalische Gesetz, die Differentialgleichung komplett vergessen würden und nur extrapolieren würden, na, dann wird Ihr Fehler natürlich ganz stark durchschlagen. Und vor allen Dingen wäre dann die Frage, ist Ihr Extrapolationsverfahren gut? Also wenn die wahre Welt einer Parabel genügt, dann ist Polynominterpolation natürlich was Tolles. Aber wenn die wahre Welt einer Sinuskurve genügt bei einem Pendel und Sie machen irgendeine Polynominterpolation, dann geht Ihnen das Polynom immer gegen unendlich und das macht das Pendel ja eigentlich nicht. Also einfach nur naiv zu extrapolieren ist sicherlich nichts, weil dann haben Sie das Naturgesetz vergessen. Hier machen Sie gar keine Extrapolation und nehmen nur das Naturgesetz. Aber vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, beides vernünftig so zu kombinieren, dass es besser wird als nur die Einschrittmethode oder dass es andere Vorteile hat. Und das wären die sogenannten Mehrschrittmethoden. Wo wir verwenden nicht nur yi, sondern auch yi-1 und so weiter, sagen wir, die letzten m+1 Punkte, zur Berechnung von yi+1. Ja, und dafür müssen Sie natürlich das erstmal kennen. Also entweder müssen Sie die Welt dafür eine Zeit lang beobachtet haben, das Stück Kreide schon eine Zeit lang beobachtet haben, oder aber wenn Sie das nicht haben und starten nur mit diesem x0, dann müssen Sie erstmal mindestens mal mit einer Einschrittmethode das y1 vorhersagen. Dann könnten Sie eine Mehrschrittmethode mit zwei Schritten nehmen, um das y3 vorherzusagen und so weiter. Also das heißt, wir brauchen an der Stelle eine sogenannte Startprozedur, die uns irgendwie sagt, wie wir die ersten Werte y1 bis ym noch mit rauskriegen. Ja, wir könnten das Ganze noch formalisieren. Also wir könnten wirklich sagen, Definition einer Einschrittmethode. Eine Einschrittmethode ist eine Funktion, die bekommt das yi und macht daraus ein yi+1. Also es wäre eine Einschrittmethode, wäre eine Funktion, die Sie entsprechend implementieren würden, der Form yi+1 ist gleich irgendwie funktionaler Ausdruck von yi. Wenn Sie das machen würden im Programm, reicht es natürlich nicht nur yi zu geben, sondern diese Funktion muss auch das f kennen und die Funktion muss auch die Iterationsschritte kennen. Also wenn Sie das ordentlich machen, dann müssen Sie hier sagen, so ist es ein bisschen salopp geschrieben und was wir dabei immer mit annehmen, was natürlich auch dabei ist, die Einschrittmethode, die muss natürlich auch kennen, mal mindestens das xi und das xi+1, also die Schrittweite damit auch, und die muss kennen die rechte Seite f. Das heißt, eigentlich wäre das, wenn Sie das so schreiben wollten, als eine Blackbox oder eine Funktion, dann wäre eine Einschrittmethode, wäre eine Funktion, die bekommt zwei Zahlen, also die bekommt einen Vektor aus dem R hoch D, zwei Zahlen aus dem Intervall AB und eine C-Unendlich-Funktion auf AB kreuz RD und macht daraus den entsprechenden nächsten Punkt yi+1. Und hier genauso. Und natürlich die X-Koordinaten, die werden dabei auch verwendet. Und die rechte Seite. Ja, wir werden wie gesagt, erstmal anfangen mit den Einschrittmethoden und auch hauptsächlich die Einschrittmethoden behandeln. Das sind auch die in der Praxis die populäreren. Es gibt ein paar, es gibt so ein, zwei Mehrschrittmethoden, die man auch in der Praxis nimmt. Da werden wir zumindest die Idee noch kurz erklären, wie man das Ganze dann kombinieren kann mit zum Beispiel Polynominterpolation oder Extrapolation. Gucken wir uns die Einschrittmethoden an. Wir hatten schon das Problem ist schon aufgefallen. Wir haben das Problem dieser Fehlerfortpflanzung. Das heißt, wenn wir erstmal naiv sagen, wann ist eine Einschrittmethode gut, dann ist die ja wahrscheinlich gut, wenn wir das, also angenommen, wir sind bei yi und wir machen keine Fehlerfortpflanzung, wir stehen auf irgendeinem yi, zum Beispiel auf dem Nullten, rechnen damit das yi plus 1 aus, dann wäre naiv, würden wir erstmal sagen, die ist gut, wenn das yi plus 1 nah dran liegt an yxi plus 1. Also ich bin auf y0, bin ich noch richtig, und wenn mein y1 dann auch ungefähr richtig ist, dann ist das wahrscheinlich eine gute Methode. Dementsprechend würde man also sowas definieren, dass wir sagen, Definition 1.18, eine Einschrittmethode die heißt, man nennt das konsistent, falls, und ich lasse wieder ein bisschen Lücken, die ich dann nach und nach fülle und wische ein bisschen drin rum. Nun, das Erste, was wir wahrscheinlich gerne hätten oder hinschreiben würden, dass es was Vernünftiges ist. Also wir starten mit unserem Wert y0 und dann soll daraus ergeben, sich das y1 minus y von x1, dass das irgendwie klein sein soll, dann wäre eine Einschrittmethode gut. Wir machen den einen Schritt. Wir sind hier Graphen, wir haben hier irgendwo unser x0, wir haben hier irgendwo unser y von x0 gleich y0. Den Punkt kennen wir. Dann macht die wahre Lösung, die macht irgendwas. Ich habe zum Beispiel explizites Euler genommen, das heißt, ich bin einfach mit der Steigung, die hier ist, habe ich meinen einen Schritt gemacht, und dann ist die Frage, wie nah ist die wahre Lösung hier y von x1 und y1 mit dran. Und wenn die nah aneinander sind, dann wäre das wahrscheinlich eine gute Methode. Nun, dann ist erstmal die Frage, was wäre da eine gute Methode? Also erstmal können wir uns von diesem x0 und x1 lösen, denn wir wollen ja nicht nur, dass das im ersten Schritt funktioniert, sondern wir machen das ja immer wieder. Das heißt, wir gucken uns in jedem Schritt die Sache an, und dann ist die Frage, beim nächsten Schritt ist ja schon irgendwie ein fortgepflanzter Fehler vielleicht mit drin. Das ignorieren wir für den Moment, das heißt, wir gucken uns das, was beim ersten Schritt an, und nehmen an, dass irgendwie beim i-ten Schritt sowas passiert wäre, der sogenannte lokale Fehler. Das heißt, wir nehmen an, dass was bei dem Fall, der beim ersten Schritt so wäre, dass nämlich beim i-ten Punkt wir noch genau auf der Lösung wäre, und gucken uns an, wie nah sind wir dann beim ersten Punkt auf der Lösung drauf. Das heißt, wir gucken uns erstmal nur den Effekt an, der eigentlich nur beim nullten Punkt auftritt, aber der quasi aus der Methode rauskommt und noch nicht aus diesem fortgepflanzten Fehler, und gucken uns an, was wäre, wenn wir am i-ten Punkt noch auf der Lösung wären. Also angenommen, wir wären am i-ten Punkt, der wäre magischerweise der richtige Punkt gewesen. Beim nullten Punkt ist das ja der Fall. Was wäre dann beim i plus ersten Punkt? Also wir gucken uns nicht an y1 minus y von x1, sondern wir gucken uns an yi plus 1 im Vergleich zu xi plus 1. Wobei y löst unser Anfangswertproblem, y' von x gleich f von x, y von x. Und zwar so, dass wir am Punkt xi noch richtig wären. Also für i gleich 0 macht das jede Methode. Und jetzt überlegen wir uns, was wäre, wenn die Methode am i-ten Punkt noch richtig wäre, wie gut wäre dann der i plus erste Punkt. Und y plus i von i plus 1 durch Anwendung der ESM aus yi entstanden ist. Das heißt, was wir uns angucken, ist der sogenannte lokale Fehler. Angenommen, wir wären an einem Punkt noch richtig. Wie gut sind wir dann am nächsten Punkt? Am übernächsten Punkt gilt das dann nicht mehr, weil am übernächsten Punkt hätten wir schon das Problem, dass wir dann auch beim ersten Schritt schon einen kleinen Fehler gemacht haben und das wird sich ja wahrscheinlich irgendwie aufschaukeln am nächsten Punkt. Aber um das in den Griff zu kriegen, trennen wir die beiden Dinge und gucken uns erstmal an, was wäre, wenn wir an der Stelle hier zum Eaton-Zeitpunkt alles gewusst hätten. Ja, dann ist die Frage, was brauchen wir da? Also klein, was möchten wir da? Naja, wir möchten natürlich, dass es irgendwie gegen Null sogar geht. Wir möchten ja eigentlich die Welt beliebig genau vorhersagen können. Das werden wir aber nicht schaffen, wenn wir irgendwie diskretisieren. Also das können wir erst erreichen, wenn wir sehr, sehr kleine Schritte haben. Dann können wir erst genauer werden. Also bringen wir die Schrittweite mit rein. Xi plus 1 ist ja Xi plus h. Und dann könnten wir zum Beispiel sagen, klein heißt, dass dieser Ausdruck hier gegen 0 geht, für h gegen 0. Also wenn ich immer kleinere Schritte mache, dann soll das, was rauskommt, auch immer besser mit der wahren Lösung übereinstimmen. Das Problem ist, dass das ist eine Trivialität, weil das können Sie ganz einfach erreichen. Sie nehmen sich hier nämlich einfach als Verfahren, dass Ihr yi plus 1 einfach immer gleich yi ist. Dann konvergieren Sie in Limes h gegen 0, konvergiert das gegen yi. Das heißt, wenn Sie einfach sagen, die Welt verändert sich nie, dann haben Sie diese Bedingung erfüllt. Dann sind Sie für furchtbar kleine Schrittweite, haben Sie furchtbar gute Vorhersagen gemacht. Weil wenn Sie nur ganz, ganz kurz gucken, dann hat sich die Welt nicht verändert. Also Ihre Vorhersage, morgen ist das Wetter so wie heute, die ist tatsächlich ziemlich gut. Aber das ist natürlich nicht das, was wir wollen. Also die triviale Vorhersage wäre zu einfach. Also wir müssen schon irgendwie besser sein als das. Also es soll nicht nur gegen Null gehen, sondern es muss auch mit einer gewissen Geschwindigkeit gegen Null gehen. Und was wir tatsächlich später, also was dann auch Konvergenz bringen wird, was man sich schon mal überlegen kann, ist, dass wir das Problem haben, wenn wir mit der Schrittweite kürzer gehen, dann werden wir zwar wahrscheinlich immer genauer, aber dann brauchen wir immer mehr Schritte, um zu einem gewissen Punkt zu kommen. Also wenn ich das Wetter morgen vorhersagen will, dann kann ich das machen mit einem Schritt der Länge einen Tag, der wahrscheinlich nicht so gut ist. Ich kann aber auch 24 Schritte der Länge eine Stunde nehmen. Die sind wahrscheinlich besser, aber ich habe ja 24 Stück davon. Das heißt, dieses Fehleraufschaukeln, was wir uns noch genauer angucken müssen, wird wahrscheinlich dafür sorgen, dass wenn ich diese 24 kürzeren Schritte mache, mit jeweils stundenweise, dass ich dann aber auch einen Fehler habe, die haben zwar einen kleineren Fehler, aber von diesem kleineren Fehler habe ich irgendwie anschaulich 24 Stück, weil ich diese 24 Schritte gemacht habe. Oder ich mache das Ganze minütlich, dann habe ich 24 mal 60 Schritte, habe aber auch 24 mal 60 mal meinen Verfahrensfehler gemacht. Das heißt, wenn ich hier das mit reinbringe und das gegen Null gehen soll, dann wird das wahrscheinlich nicht nur einfach so gegen Null gehen müssen, sondern es muss so gegen Null gehen, dass, wenn ich ein halbes H nehme, ich auch das Doppelte davon auch noch gegen Null gehe. Das heißt, wenn ich ein halbes H gehe, brauche ich zwei Schritte. Das heißt, hier bräuchte ich entsprechend bei einem halben H müsste das zweimal dieser Ausdruck gegen Null gehen. Entsprechend ein noch kleineres H müsste so gegen Null gehen, dass wenn ich es mal der Anzahl der Schritte nehme, also angenommen, ich will mit diesen Hs, will ich einen Schritt von 1 insgesamt erreichen, dann brauche ich 1 durch H Schritte, um dahin zu kommen. Nehmen wir an, das wäre irgendwie eine natürliche Zahl, sodass das Ganze klappt. Also wir haben 1 durch H Schritte, um dahin zu kommen. Diese 1 durch H Schritte machen mir jeweils diesen Fehler. Und was ich gerne hätte, ist nicht, dass der eine immer kleinere Schritt genauer ist, sondern ich hätte gerne, wenn ich mit immer mehr, immer kleineren Schritten zu irgendeinem festen Datum morgen gehe, dass da der Fehler gegen Null geht. Das heißt, was ich möchte, ist nicht, dass dieser Ausdruck hier gegen Null geht, sondern dieser Ausdruck noch mal 1 durch h. Und das bedeutet dann, wenn Sie sich vorstellen, h ist zum Beispiel ein Tausendstel, dann heißt das, ich mache 1000 Schritte, und der Fehler, der hier rauskommt mit einem Schritt, mit Schrittweite ein Tausendstel, der muss mal 1000 sehr, sehr klein werden. Wenn ich Schritte mache, der Schrittweite ein Millionstel, dann muss dieser Ausdruck mal eine Million möglichst klein werden. Denn ich brauche ja dann, wenn ich Schrittweite ein Millionstel nehme, ich brauche ja eine Million Schritte, um bis morgen gekommen zu sein. Ja, und jetzt kommt eben noch dazu, dass das, was wir da über den Lokalen, also diese Fehlerfortpflanzung angenommen haben, einfach ganz krude anschaulich war. Denn wir nehmen an, wenn wir eine Million Schritte machen, bei jedem Schritt machen wir irgendwie einen gewissen Fehler, dann würden wir naiv annehmen, dann haben wir irgendwie eine Million Mal den Fehler von den einzelnen Schritten gemacht. Aber es ist natürlich nicht so ganz einfach, weil wir haben ja dann den Schritt gemacht und der nächste Schritt, der geht ja von etwas falschen Voraussetzungen aus. Das heißt, da müssen wir uns schon angucken, ob diese falsche Voraussetzung, ob sich das nicht irgendwie ganz, ganz furchtbar hoch aufschaukelt. Das heißt, wir müssen auch irgendwie mit reinbringen, dass die späteren Schritte, die sind dann ja nicht mehr die Differentialgleichung gelöst mit xi als Anfangswert und yi, sondern das sind ja dann irgendwelche Schritte mit xi plus h und irgendwie leicht falschen Anfangswerten. Das heißt, wir brauchen diese Aussage hier, die brauchen wir, wenn wir das später zusammensetzen wollen für den globalen Konvergenzbeweis, die brauchen wir, dass die dann auch für alle möglichen Zwischenschritte gilt. Das heißt, wenn wir irgendwie schon ein Stück weit ins Intervall reingelaufen sind, dann muss diese Geschichte auch irgendwie noch gegen 0 gehen. Und es darf nicht sein, dass die vielleicht vorne gegen 0 geht, also für ein festes xi geht das Ganze gegen 0, aber für ein etwas größeres xi geht es langsamer gegen 0, wenn noch ein größeres xi geht es noch langsamer gegen 0 und dann kriege ich die ganze Sache nicht zusammengesetzt. Deswegen ist das, was wir brauchen werden, ist, dass nicht nur dieser Ausdruck hier gegen 0 geht, sondern der schlimmstmögliche Ausdruck, der hier auftreten kann, wenn ich mein, egal wie ich mein xi gewählt habe und egal wie ich mein yi gewählt habe. Das heißt, egal wo ich meinen Punkt gestartet habe, weil später mache ich ja mein Verfahren und dann könnte ich bei irgendwelchen Zwischenschritten, habe ich ja keine Ahnung, wo ich gerade bin im Intervall AB und ich habe keine Ahnung, wo ich gerade bin mit yi. Das heißt, was ich annehmen werde, ist, dass dieser Ausdruck hier gegen 0 geht und zwar das Supremum davon über alle xi in AB, egal wo mein Punkt xi gerade steht im Verfahren und egal wo das zugehörige yi gerade steht im R hoch D. Das heißt also, dass dieses Ding hier im Supremum auch noch gegen 0 geht. Sie haben eine Frage? Nee. Also das ist, wovon dieser Ausdruck hier abhängt. Wir haben das nicht formalisiert. Wenn Sie das formalisieren wollen, könnten Sie sagen, eine Einschrittmethode hat die Form yi plus 1, ist irgendeine Funktion, ESM, in die geht rein das yi, das xi und das f. Das heißt, was hier steht, ist das yi plus 1, das sich ergeben hat durch Anwendung der Einschritt, das ist das, was ich hier in diesem letzten Satz nur mit Prosa zusammengefasst habe, um das hier die Formalisierung ein bisschen kleiner zu machen. Aber Sie können sich das auch formalisieren, sagen Sie, eine Einschrittmethode ist eine Funktion vom R hoch D Kreuz AB Kreuz C und endlich Funktionen AB Kreuz RD mit D Komponenten in den Raum R hoch D. Das ist das, was mathematisch eine Einschrittmethode wäre. Das ist ein Algorithmus, der kriegt das aktuelle yi, das aktuelle xi und der kriegt die rechte Seite als, stellen Sie es vor, als Funktion übergeben und dass Sie es auswerten können mit f-eval oder mit der entsprechenden Function-Handle in MATLAB. Und dann macht das daraus die nächste Iteration. Und dann ist das, was hier steht, bedeutet, wir haben das yi plus 1, das ist dieser Ausdruck, die Einschrittmethode von yi xi f und hier haben wir y von xi. Das H. Und das Y, was hier steht, ist eigentlich auch etwas, wo Sie einführen könnten, ein Lösungsoperator. Das Y, was hier steht, das ist alles das, was hier in diesen drei Zeilen so ein bisschen in der Prosa verpackt ist. Das Y, was hier steht, ist mathematisch eigentlich ein Lösungsoperator. Das Y ergibt sich nämlich aus dem Anfangswerten X0 und Y0, also das L ergibt sich aus x0, y0 und f. Das heißt, das L wäre, wenn Sie die perfekte Lösung, die Welt auch implementieren könnten im Computer, würde das L kriegen einen Wert in AB, einen Wert im R hoch D und eine C unendlich Funktion, da wo eben das f lebt. Und dann ist das, was hier entsprechend stehen würde, wäre der Ausdruck 1 durch h mal Einschrittmethode von y, xi und f minus Lösungsoperator von x0, y0 von f. Und dann könnten wir den Lösungsoperator entweder so definieren, dass wir ihm hier noch ein x geben und dann gibt er mir die Lösung an der Stelle x aus, oder aber ich schreibe das so, dass ich sage, dieser Lösungsoperator ist die komplette Funktion und in die stecke ich dann noch x rein. Das heißt, dieser Ausdruck, der hier und ich löse auch, das gucken wir nur den lokalen Fehler an, ich löse auch nur, ich nehme die Lösung, die bei xi und yi tatsächlich die richtigen, wo ich den richtigen Wert hätte. Das heißt, dieser Ausdruck, der hier steht, der hängt ab von yi. Dieser Ausdruck, der hier steht, hängt mathematisch nur ab von xi und yi. Und über alle xi und yis kann ich entsprechend das Supremum bilden. Der hängt noch von einem mehr ab, der hängt nämlich auch noch von der rechten Seite ab. Und jetzt die Frage, was ist mit der rechten Seite? Steht hier auch noch das Supremum über alle rechten Seiten? oder soll das hier für alle rechten Seiten gelten? Da werden wir voraussetzen, dass wir immer, also wir lösen das Ganze immer für eine feste rechte Seite. Das ist die Lücke, die dort drüber steht. Falls das soll gelten für jedes f, das die Generalvoraussetzung erfüllt. Gilt diese Geschichte hier. Das heißt, ich probiere so ein bisschen einen Misch zu machen zwischen der anschaulichen Schreibweise und schauen Sie immer, dass Sie die anschauen. Und wenn wir es so, nur so schreiben, dann geht die Anschauung völlig verloren. Die Gefahr bei der anschaulichen Schreibweise ist, dass man manchmal den Überblick verliert, welche Größen von was abhängen. Also fragen Sie da ruhig nach und machen Sie sich immer klar, könnten Sie das Ganze auch in eine furchtbar formalisierte Schreibweise packen, weil die hätte den Vorteil, dass sie eindeutig ist. Das heißt, was hier steht, wenn Sie das wirklich mit Quantoren schreiben würden, würden wir den Raum einführen, noch irgendwie, weiß ich nicht, C unendlich unterstrich GV für C unendlich Funktionen, die die Generalvoraussetzung erfüllen. Das ist ein Unterraum der C unendlich Funktion. Und dann könnten Sie das Ganze so formulieren, dass Sie sagen, dieses Supremum hier, also für alle f, die aus diesem Raum hier mit GV, geht das Supremum über diesen Ausdruck hier über alle x, y und y gegen 0. Dann haben Sie es wirklich komplett formalisiert, mathematisch ausgedrückt. Und die große Idee, die da an der Stelle dahinter steckt, ist, dass wir eben noch nicht uns angucken, das, was eigentlich im Verfahren passiert, dass wir nämlich an der Stelle xi auch schon ein bisschen falsch sind, sondern wir gucken uns erst an, was wäre, wenn wir an der Stelle xi komplett richtig wären. Dann gäbe es ja die wahre Lösung und wir wären noch auf der wahren Lösung, weil wir Glück hatten, bei xi gerade auf der wahren Lösung sitzen, und dann wäre die Frage, wie viel ist nur durch den einen Schritt schon ein Fehler passiert, denn wir machen ja offensichtlich einen Fehler, wenn wir da zum Beispiel explizit ein Euler nehmen. Ja, dann vielleicht noch kurz was zu dem Begriff konsistent. Der Begriff konsistent taucht in der Mathematik relativ häufig auf und hier ist eigentlich eine zumindest auf den ersten Blick untypische Version davon, etwas konsistent zu nennen. Also lassen Sie es mich zumindest handwaving machen. Sie können das so interpretieren, dass Sie sagen, wenn Sie das wahre y nehmen und Sie nehmen jetzt das wahre y und setzen es ein in Ihre Einschrittmethode. Das heißt, Sie nehmen sich bei der Einschrittmethode, setzen Sie ein das wahre y an der Stelle xi. Wie gut ist dann das wahre y an dem, was Sie in Ihrer Methode gemacht haben? Das heißt, den Begriff konsistent nehmen wir typischerweise dann, wenn wir sagen, wir haben irgendein mathematisches Problem, das ist zu schwer, um das explizit zu lösen. Deswegen ersetzen wir das durch ein einfacheres Problem. Dann bezeichnen wir mit Konsistenz in der Mathematik typischerweise das, wenn wir die wahre Lösung des Problems nehmen, wie gut erfüllt die wahre Lösung das vereinfachte Problem. Das vereinfachte Problem wäre diese Vorschrift hier mit ESM. Das heißt, Sie können das, was da steht, so interpretieren, wie gut löst die wahre Lösung an der Stelle xi und an der Stelle xi plus 1, wie gut erfüllt die wahre Lösung das vereinfachte Problem. Das ist der Grund, warum man das an der Stelle konsistent nennt. Das heißt, die Frage ist, ist mein vereinfachtes Problem konsistent mit dem wahren Problem? In dem Sinne löst die wahre Lösung auch das vereinfachte Problem. Und typischerweise, das werden wir in der Vorlesung noch ein paar Mal sehen, auch in anderen numerischen Themen haben wir oft diese Unterteilung. Sie ersetzen ein kompliziertes Problem durch ein vereinfachtes Problem. Und um das zu studieren, unterteilen Sie das in zwei Punkte. Einmal gucken Sie sich an, wie gut löst meine wahre Lösung das vereinfachte Problem. Und dann, das müssen Sie kombinieren mit einer Art von Stabilität, die Ihnen sagt, wenn ich das falsche Problem löse, welche Fehlerverstärkung gibt mir das Ganze. Und wenn Sie beides unter Kontrolle kriegen, dann kann man numerische Verfahren in diese beiden Dinge zerhacken, die dann je nach Problem unterschiedlich natürlich wirklich formal rigoros definiert sind. Und wenn Sie beides unter Kontrolle kriegen, dann hat man typischerweise Konvergenz. Ja, wir bereiten auch gleich noch Konvergenzgeschwindigkeit mit vor. Wenn das hier, also anschaulich gesagt, 1 durch h ist die Anzahl der Schritte, die wir machen müssen, h gleich ein Tausendstel heißt, wir müssen 1000 Schritte machen, um von 0 auf 1 zu kommen. Das hier heißt entsprechend, wir müssen der Fehler, den wir machen, der muss mal der Anzahl der Schritte, die wir brauchen, bis um zu 1 zu kommen, auch noch gegen 0 gehen. Ja, wenn der jetzt zum Beispiel wie h Quadrat fallen würde, dann wäre das Ganze, ja, dann würde das Ganze gegen 0 gehen. Und dann würde das Ganze mit Geschwindigkeit h gegen 0 gehen. Also angenommen, diese krude Approximation stimmt. Das ist ein Fehler von, also der Fehler, den Sie machen in jedem der 1000 Schritte, der mal 1000 genommen, weil Sie 1000 Schritte gemacht haben, wäre der Gesamtfehler. Angenommen, das würde stimmen. Dann würde, wenn Sie hier was rauskriegen, wenn der Fehler, wenn Sie die Schrittweite auf dem, also wenn Sie die Schrittweite h machen und hätten hier einen lokalen Fehler der Größenordnung h Quadrat, Also angenommen, Sie haben eine Größenordnung h Quadrat, also wenn Sie das h auf ein Tausendstel setzen, dann haben Sie einen lokalen Fehler von einem Millionstel. Wenn Sie das h entsprechend halbieren, würden Sie im lokalen Fehler einen Faktor 4 mit reinkriegen. Jetzt geht von diesem Faktor 4, geht Ihnen was flöten, weil Sie dann ja auch doppelt so viele Schritte brauchen. Also angenommen, Sie haben hier was mit h Quadrat, dann würde der lokale Fehler, würde, wenn Sie die Schrittweite halbieren, sich vierteln. Sie brauchen aber doppelt so viele Schritte. Das heißt, insgesamt würde sich der Gesamtfehler halbieren. Das heißt, Sie würden annehmen, das, was Sie hier kriegen an h-Potenz, geteilt durch h, gibt Ihnen die h-Potenz des Gesamtfehlers. Also wenn sich Ihr lokaler Fehler viertelt, wenn Sie Schrittweite halbieren, dann brauchen doppelt so viele Schritte, dann haben Sie immer noch den Gesamtfehler halbiert und haben entsprechend Halbierung von h, gibt Ihnen, wenn es Ihnen den lokalen Fehler viertelt, gibt es Ihnen eine Halbierung des Gesamtfehlers. Und das ist tatsächlich der Fall, deswegen sagt man, die Methode besitzt Konsistenzordnung. Falls. Ja, was werden wir brauchen? Lassen wir hier wieder kurz was frei. Yi plus 1 minus yxi plus h. Schreiben wir es erstmal salopp hin. Angenommen, das wäre in der Größenordnung h Quadrat, das würde sich so verhalten wie h Quadrat, dann wird hier nur noch durch h übrig bleiben, dann würden wir erwarten, dass wir insgesamt mit der Größenordnung Größenordnung h der globale Fehler konvergiert. Das heißt, wir würden annehmen, dass wir von dieser Geschichte hier 1 verlieren. Also wir müssten diesen Ausdruck hier, das wäre unser lokaler Fehler. Von unserem lokalen Fehler machen wir 1 durch h Schritte. Das heißt, wir haben 1 durch h mal diesen lokalen Fehler. Das heißt, wenn hier noch, also wenn der hier o von h Quadrat ist, würden wir annehmen, der globale Fehler geht wie h. Wenn wir hier o von h hoch 1000 haben, würden wir annehmen, der globale Fehler geht wie h hoch 999, weil wir haben noch 1 durch h mal diesen Fehler gemacht. Dementsprechend definieren wir, dass es Konsistenzordnung p hat, wenn wir hier beim lokalen Fehler Größenordnung p plus 1 sind. Und jetzt ist diese Landau-Notation, wir werden tatsächlich zeigen danach später, wenn die Konsistenzordnung p ist, also wenn dieser lokale Fehler der Größenordnung h auf p plus 1 ist, dann geht der globale Fehler mit Größenordnung p. Das ist der Grund, warum wir hier das 1 plus 1 mit in die Definition reinbringen, weil wir eben vom lokalen Fehler 1 durch h Stück machen und der globale Fehler ungefähr 1 durch h mal dieser Ausdruck ist. Wenn wir natürlich beweisen müssen, dass diese Fehleraufschaukelung, dass die uns nichts kaputt macht. Mit dieser Landau-Notation ist furchtbar nützlich, um schnell Abschätzungen zu treffen. Allerdings können Sie mit der Landau-Notation auch furchtbar gut bluffen. Weil in der Landau-Notation stecken all diese Dinge, die hier die Verständnisschwierigkeiten machen, nämlich welche Ausdrücke hängen überhaupt von was ab und gilt das Supremum gegen Null, geht es für jede feste Wahl gegen Null, also diese Reihenfolge der Quantoren, die in der Mathematik ja so oft eine Rolle spielt. Also habe ich eine Konstante oder irgendein Limesverhalten, habe ich das für einen festen Ausdruck, für jedes feste Ausdruck eine Konstante oder eine Konstante für alle Variablen, das geht völlig verloren, wenn Sie diese Landau-Notation wählen. Das heißt, mit der Landau-Notation können Sie sich wunderbar durch Beweise durchbluffen, weil Sie all diese Dinge nicht beachten müssen. Und gerade in der Anwenderliteratur wird das auch gerne mal gemacht. Da müssen Sie wirklich darauf achten, wenn Sie das als Mathematiker lesen. Also wenn da Probleme auftreten, dann liegt es nicht selten daran, dass mit dieser Landau-Notation, dass die verwendet wird, ohne genau zu sagen, von was die Konstanten denn abhängen. Denn die Landau-Notation heißt ja eigentlich, dass dieser Ausdruck hier geteilt durch h hoch p plus 1, dass das beschränkt ist für hinreichend kleine h. Also das können Sie zum Beispiel so schreiben, dass eine Konstante existiert, so dass das hier gilt für, also Konstante existiert und ein h0 existiert. So, wenn das h kleiner ist als h0, dieser Ausdruck hier kleiner ist als die Konstante. Oder wenn Sie es ein bisschen kürzer schreiben wollen, dass Sie das h0 nicht einführen, dann können Sie das auch so schreiben, dass der Limes Superior von diesem Ausdruck hier kleiner ist als unendlich. Das bedeutet genau das Gleiche. Das heißt, Sie bleiben hier im Endeffekt beschränkt, wenn Sie sich mit h der 0 annähern. Das wäre die Landau-Notation. Und da wäre eben wieder gar nicht drin, wie ist das mit den Abhängigkeiten. Wir haben gesehen, dass yi plus 1 ist y von xi plus 1. Hier muss ich übrigens noch aufpassen. Nehmen Sie mich da, behalten Sie mal vor Augen, wir sind hier immer vektorwertig. Das heißt, was ich hier habe, ist eigentlich die Euklid-Norm. Das sind d-dimensionale Vektoren. Und hier entsprechend auch die Euklid-Norm geteilt durch H hoch P plus 1. Ihr könnt noch jede andere Norm nehmen, es geht ja nur um den Limes, deswegen sind alle Normen äquivalent und alle Ausdrücke hier gelten, wenn sie in einer Norm gelten, für alle Normen. Ja, hier drin ist wieder völligst offen, was ist mit den drei Abhängigkeiten, die hier drin stecken? Also y plus 1, y bedeutet dasselbe wie eben. Das heißt, dass y ist die Lösung, wenn wir an der Stelle xi auf yi wären und entsprechend das yi plus 1 wäre, was bei der Einschrittmethode rausgekommen ist. Das heißt, was hier steht, ist ein Ausdruck, der hängt nicht nur von dem h ab, das wir hier quantisiert haben, sondern der hängt auch ab von yi, xi und f. Und jetzt ist die Frage, soll für jedes yi, xi und f das hier gelten oder soll das irgendwie gleichmäßig gelten in yi und xi? Und da soll es eben genauso gelten, wir werden es genauso brauchen wie hier im Beweis. Dieses Supremum hier, das soll gegen 0 gehen. Das heißt, diese Geschichte hier soll gleichmäßig beschränkt bleiben in xi und yi, aber die Beschränktheitskonstante darf durchaus abhängen von der rechten Seite. Wenn wir später den Beweis führen, werden wir annehmen, wir haben eine rechte Seite, wir haben ein Problem, das wir lösen möchten. Wir wissen, dann haben wir in diesem einen Problem, machen wir unser numerisches Verfahren, drängeln uns von Punkt zu Punkt und dann wissen wir nicht, wo die Zwischenpunkte gerade sind, an welchen xi, yi Stellen die sind. Das heißt, unsere Abschätzung brauchen wir nur für das Problem, was wir gerade lösen wollen, für die feste rechte Seite, aber wir brauchen die Abschätzung, egal wo wir gerade sind, auf der Lösungskurve. Also falls für jedes f das Generalvoraussetzung erfüllt, gilt diese Geschichte hier. Und wenn Sie sich mit dem Limes Superior, den verwendet man typischerweise so selten, dass man da immer, dass da oft noch so eine gewisse Unsicherheit da ist. Das können Sie sich auch immer umschreiben in die Konstantennotation. Limes Superior h gegen 0. Also Limes Superior kleiner und endlich heißt, für hinreichend kleine h sind wir beschränkt. Das heißt also, es existiert eine Konstante c größer 0 und eine Konstante h 0 größer 0, sodass dieses Supremum xi in ab, yi in r hoch d, yi minus 1 minus y von xi plus h in der Euklidnorm kleiner gleich ist c mal h hoch p plus 1 für alle h's, die kleiner sind als h0. Und da sehen Sie auch nochmal in der Schreibweise von was, also wie das Ganze mit Konstanten und Quantorenreihenfolge abhängt. Also Sie haben ein f, zu diesem f finden Sie ein c und ein h0. Und dieses c und h0 beschränken dann diesen Ausdruck hier im Supremum über alle xi und yi. Also könnten auch schreiben, es existiert zu jedem f existiert ein groß c und h0, sodass dieser Ausdruck hier in der Euklidnorm kleiner gleich diesen Ausdruck hier ist für alle xi und alle yis. Also die Konstanten dürfen von dem f abhängen, aber nicht von xi und yi. Das ist das, was wir gleich im Konvergenzbeweis brauchen werden. Ja, und anschaulich gesprochen steckt da einfach dahinter, wir brauchen im lokalen Fehler eine h-Potenz mehr, als wir im globalen Fehler dann haben möchten, weil wir eine h-Potenz dadurch verlieren, dass wenn wir die Schrittweite halbieren, wir auch doppelt so viele Schritte brauchen und dementsprechend doppelt so viele lokale Fehler machen. Und dass das wirklich klappt, das machen wir dann nach der Pause und machen entsprechend